Ja, ich sag's mal so, Stichwort, also mir fällt der Fehler wahnsinnig schnell ein, weil er echt ein großer Fehler war und vor allem ein großer finanzieller Fehler. Ich war ja Mitte 20, gut am Tun, alles mit gutem Gewissen gemacht und batsch, es war eine halbe Million Euro.
Herzlich willkommen in meinem Podcast Geirrt? Nein, gelernt. Hier geht es um Fehler von Führungspersönlichkeiten. Sie erzählen davon, was genau passiert ist und aber auch, welche Learnings sie daraus mitgenommen haben. Heute ist Tanja Bechmann mein Gast. Frau Bechmann ist eine fröhliche Geschäftsfrau, die ich als Tausendsassa bezeichnen möchte. Über sich selbst sagt sie, sie sei ein, ich zitiere, verrücktes, vielseitiges Huhn, das unglaublich gerne im Wald unterwegs ist, wenn sie mal nicht gerade neue Ideen entwickelt, Brot backt oder zum Selbstversorger mutiert. Und so habe ich sie kennengelernt. Sie ist eine taffe Geschäftsfrau, weiß, was Kunden wünschen, sie ist verbindend, aufmerksam und wahnsinnig zuvorkommend. Sie kennt sich bestens aus in der Pharma- und Gesundheitsbranche, in der Werbeberatung und in der Trainerszene. Mit letzterem hat sie sich 2013 selbstständig gemacht, bietet Coachings und Trainings an und berät Unternehmen zu verschiedensten Themen rund um Personaleinstellung und Entwicklung. Heute spreche ich mit ihr über einen Fehler, der eine halbe Million Euro wert war. Und jetzt kommt mit, lasst uns in die Küche gehen und Tanja Bechmanns Geschichte lauschen. Liebe Tanja, ich freue mich, dass du da bist, hier bei mir. Ich grüße dich.
Hallo.
Tanja, wo bist du jetzt eigentlich?
Ich sitze gerade in meinem wunderschönen Büro in der Nähe von der Weltkulturerbestadt Bamberg. Habe so einen schönen Blick gerade ins Grüne, wo ja jetzt auch gerade ganz herrlich die Sonne scheint und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir, Kerstin.
Ja, ich mich auch. Tanja, wir kennen oder wir haben uns ja kennengelernt. Oh, das liegt auch schon fast 4 Jahre zurück. Da durfte ich bei dir meine Ausbildung machen als E-Trainerin. Und ich kann mich noch erinnern, das war was ganz Besonderes für mich. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber nicht nur inhaltlich, sondern auch von deiner ganzen Art und Weise, wie du so sprühend mit uns durch diese Lernreise gegangen bist. Und da bist du ja heute auch noch die Geschäftsführerin, richtig?
Ganz genau.
Und
Meiner
deine Firma.
kleinen, eigenen, feinen Firma.
Die darfst du ruhig sagen, wie die heißt, weil das kann man sich super gut merken.
Ja, Ziel, das Zielkompetenzzentrum, weil unser großes Anliegen von uns allen ist, dass Kompetenz aufgebaut wird in allen Bereichen. Das hast du gerade so schön ja auch formuliert. Nicht nur Wissen, sondern auch vieles andere, so, was noch mit dazu fließen kann.
Du hast ja eben gesagt, ah, du kannst ja so schön aus dem Fenster gucken. Deine Firma heißt Ziel und Kompetenzen verbirgt sich in dem Titel. Da bist du ja irgendwie auch mal hingekommen, dass du jetzt diese Firma auch hast. Das wäre ganz toll, wenn wir heute von dir mal ein Beispiel hören können, wo das mit den Kompetenzen vielleicht mal nicht so super geklappt hat und so prickelnd war. Na, du lachst jetzt schon, weil du dich erinnerst, aber wir werden das gleich auch noch hören. Und da würde ich dir aber gerne vorab noch mal so eine ganz andere Frage stellen. Das haben wir jetzt nicht vorbesprochen.
Oh weh.
Was macht denn deiner Meinung einen richtig guten Chef aus oder Chefin? Wie würdest du die beschreiben?
Eine richtig gute Führungskraft, die schafft es, und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, sich wirklich Zeit zu nehmen und genau zuzuhören. Und das ist im operativen Stress-Doing für viele Führungskräfte und auch für mich damals wahnsinnig schwer zu sagen, hey, jetzt nehme ich mir die Zeit und schau genau hin, wie geht es der Person, vor allem, was braucht die Person und wo kann ich wirklich, ich nenne es immer so liebevoll, die Steigbügel halten.
Schönes Bild.
Und vor allem auch, wir haben es ja schon 100 Mal gehört, steigen orientiert und so weiter, die Menschen zu fördern und nicht nur ihnen zu sagen, was sie falsch machen. Und ich glaube, es ist mit einer der größten Geschenke als Führungskraft, wenn man es schafft, sein Team so individuell von jedem die Stärken rauszukitzeln, dass die mit einer wahnsinnigen Freude und Lust und Leidenschaft ihren Job tun.
Das hört sich gut an. Das ist aber nicht so einfach, ne, dahin zu kommen. Und manchmal ist es vielleicht auch etwas schmerzhaft, diesen Weg zu gehen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Manchmal, weil man selber vielleicht als Führungskraft diverse Fehler gemacht hat. Manchmal ist es aber auch so, dass man als Mitarbeitende oder Mitarbeitender selber ja vielleicht einen Chef oder eine Führungskraft hatte, der das nicht so gut gelungen ist. Und man daher auch nicht unbedingt seine Stärken so entwickeln konnte. Du nickst.
Ich
Kann
glaube, das haben
ja.
wir alle schon mal in unserem Berufsleben mal erfahren.
Ja, ich glaube das auch. Aber ich glaube auch daran, dass man ja aus solchen Erlebnissen unbedingt auch was lernen kann. Für sich und Gott sei Dank auch für andere, so wie bei dir jetzt. Willst du mal versuchen, dich zurückzuerinnern, als du als Mitarbeiterin einen, ich sage jetzt mal, Fehler begangen hast, wie du den selber bewertest? Das hören wir jetzt gleich. Ja, magst du das mal beschreiben, die Situation, in der du da warst und was da passiert ist?
Ja, total gern. Ja, ich sag's mal so, Stichwort, also mir fällt der Fehler wahnsinnig schnell ein, weil er echt ein großer Fehler war und vor allem ein großer finanzieller Fehler. Ich war ja Mitte 20, gut am Tun, alles mit gutem Gewissen gemacht und batsch, es war eine halbe Million Euro, der sozusagen was der Schaden groß war. Was war genau? Also ich war in einem produzierenden Betrieb. Wir haben damals ein Mailing produziert. Das heißt, musste für die Produktion sozusagen ein Kuvertiermuster machen, wo man sozusagen die Abfolge der Beilagen, der Flyer reinpackt, damit die Kollegen der Produktion das auch entsprechend so machen konnten, brauchen ja Vorgaben. Und ich habe beim Zusammenbauen von diesem Muster schon gedacht, irgendwie von dieser Excel-Datei, das gab so eine Vorlage vom Kunden, wie das alles sein muss, wie der Flyer heißt. Und dachte mir so, also der Flyer hat einen Namen, das passt irgendwie nicht zum Inhalt. Frage noch in der Agentur nach und sage so, Mensch, ist mir aufgefallen, kann denn das so sein? Antwort war ganz lapidar, ach Tanja, du weißt doch, wie es ist. Am Anfang überlegt man sich einen Namen und dann entsteht inhaltlich was anderes. Ich habe mich drauf verlassen. 2 Wochen später ruft damals die produzierende Einheit, ich saß damals in Tschechien, an und sagt, Tanja, von dem einen Flyer haben wir ganz viel übrig und vom anderen fehlt was.
Oha.
Oha, dachte ich mir, und mir kam sofort, dachte ich mir, Mist. Problem war nur, dass ganz viele von diesen Mailings schon bei der Post waren und weg waren. Und jeder, der jetzt zuhört, denkt sich, naja, was interessieren schon 2 vertauschte Werbeflyer? Schmeißen wir doch eh alles in den Müll. Zu der Zeit war es allerdings so, und jetzt kommt die Telekom ins Spiel, das war ein Flyer der Telekom. Das bedeutet, auf dem einen Flyer war, juhu, sie haben jetzt DSL-Anschluss. Und es ging genau in ein Gebiet rein, die keine Möglichkeit auf DSL hatten.
Oha, es ist 30 Grad draußen, aber ich habe gerade eine Gänsehaut, Tanja. Erzähl weiter.
Ihr könnt euch alle, glaube ich, vorstellen, ja, die haben alle voller Freude beim Telekom Callcenter angerufen, wollten ihren Abschluss machen, dass sie endlich DSL-Anschluss und schnelles Internet haben. Ja, Pustekuchen. Gab natürlich dort eine riesen Beschwerdewelle bei der Telekom. So, und in der Region, wo hätte ja sozusagen der DSL-Anschluss angepriesen werden sollen, da gingen irgendwelche anderen Flyer rein mit, sagen wir mal, einem anderen Angebot, wo natürlich kein Geschäft erfolgen konnte durch die Telekom. Und das war natürlich damals für die wenig lustig. Also man sieht einfach nur 2 vertauschte Blätter in Anführungsstrichen haben eine riesengroße Wirkung. Ja, wie kam dann so diese halbe Million zustande? Also wir haben A, teilweise die Sachen wieder ausgepackt, was ging, wir mussten Flyer nachproduzieren. Für die Kunden, die damals ja die falsche Sachen bekommen haben, ein Entschuldigungsmailing gemacht, weil die natürlich stinkesauer waren, berechtigterweise. Portokosten ohne Ende und so hat sich subsummiert, dass es eine halbe Million Euro am Ende war. Und ich hatte unglaublich viele schlaflose Nächte.
Das glaube ich. Tanja, wir wollen jetzt alle wissen, wir fühlen mit dir. Was hat denn dein Chef dazu gesagt?
Also ich sag mal so, mein direkter Chef war erstmal sehr rückendeckend, das kriegen wir schon hin. Und es war tatsächlich, also ich habe mit einer anderen Führungskraft, das war keine direkte Führungskraft, das war ein anderes Mitglied der Geschäftsleitung, der ist mir auf dem Flur begegnet, schaut mich an und sagt zu mir, Frau Bechmann, ich finde es ganz toll, dass Sie zu Ihrem Fehler stehen. Und ich so, na, das ist doch selbstverständlich. Dann sagt er, andere hätten es vertuscht und hätten es anderen in die Schuhe geschoben. Und an diese Situation, ich sehe uns heute noch, wo wir in der Büroetage auf welchem Fleck stehen. Ich könnte dich heute noch dahin führen, weil das war für mich auch nochmal so ein Moment. Er hat keine Vorwürfe, nichts gemacht. Er hat mir in der Lage, wo es ja auch für die Firma um viel Geld ging, mir noch ein Kompliment ausgesprochen. Und klar, die eine oder andere Führungskraft hat dann schon gesagt, Tanja, das läuft aber auf Verkündigung hinaus, ja, und so weiter. Also es gab die verschiedensten Stimmen. Ende vom Lied. Also ich war bis ich selbst dann irgendwann Jahre später dort gegangen bin, dort. Ich habe viele Learnings aus dieser Situation gezogen und andere auch. Und das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte. Wir haben einen, soll ich schon einen verraten, Kerstin?
Ja, ich holt gerade schon Luft, weil ich jetzt unbedingt natürlich wissen möchte, ja, was hast du denn daraus jetzt mitgenommen in deine Zukunft, also auch in deine Zukunft als Vorgesetzte, die du ja dann später auch warst? Erzähl.
Also einen vielleicht vorab, das war nicht direkt Führungskraft, aber wir haben tatsächlich die Werbelandschaft damals dann revolutioniert. Es gab dann für jede Flyer eine eindeutige Werbemittelnummer. Das heißt, man hat nicht mehr mit Titel gearbeitet, sondern mit Nummern und später mit Data Matrix Code oder QR-Codes. Total simpel, wo man heute im Nachgang sagt, na, da hätten wir auch schon eher drauf kommen können. Und das ist, glaube ich, auch das so, was wir so als Führungskraft machen, mitnehmen können. Wir denken wahrscheinlich sehr oft, na, da hättet ihr auch mal drauf kommen können, aber es ist manchmal auch gut, dass erstmal etwas passiert. Als Führungskraft hatte ich dann einfach auch für mich so ein bisschen diesen Leitspruch entwickelt, wo gehobelt wird, fällt Späne. Und ich habe mit meinen Mitarbeitern dann später auch immer in den Team-Meetings zum Beispiel auf der Agenda war für mich auf dem Punkt 2 immer Fehler der Woche. Und immer, wenn ich ein neues Team bekommen hatte, weil ich einen Job gewechselt habe oder weil ich intern war, das fanden die alle immer total befremdlich. Und die hatten auch echt Angst davor. Das war mir auch schon klar. Das sahst du auch immer in den Gesichtern, wie Fehler der Woche. Wir müssen über Fehler reden. Werde ich jetzt an Pranger gestellt? Und ich habe natürlich das schon auch gesagt, mir ist es wichtig, dass ihr Fehler macht. Aber mir ist es auch wichtig, dass im Idealfall ein Fehler nur einmal passiert.
Magst du mal erzählen, dass man sich das konkret vorstellt? Habt ihr das dann in der Runde, jeder hat seinen Fehler erzählt, den er in der Woche begangen hat oder dem, was ihm passiert ist, und dann habt ihr prämiert, was der Schrillste war, oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist eine sehr schöne Idee. Das mache ich bei meinem nächsten Team dann. Also wir haben tatsächlich, also was ganz wichtig ist, um natürlich auch dass die Mitarbeiter da auch Bock drauf hatten und auch Nutzen für sich sehen. Ich habe immer mit meinem Fehler begonnen. Ja, also ich meine, ich bin als Führungskraft Vorbild und auch ich mache Fehler, ja. Und das sind manchmal kleine, manchmal größere. Das heißt, ich habe immer von meinem Fehler begonnen zu reden. Und mir war eben auch vor allem immer nicht nur, was ist passiert, sondern was mache ich jetzt in Zukunft anders. Also immer gleich mit der Lösung im Gepäck. Und so haben die Mitarbeiter dann auch Lust und das war eben dieses Learning. Und was ganz spannend häufig war, wie wir über einen Fehler auch diskutiert haben, was könnte man denn in Zukunft entweder im Prozess verändern oder es war auch manchmal einfach so, dass es ein rein menschlicher Fehler war, einfach nicht dran gedacht. Ja, dann da diskutiert man auch gar nicht mehr drum rum, sagt einfach, Mensch, danke für die Info. Da achte ich vielleicht beim nächsten Mal auch nochmal genauer darauf hin, weil ich mich jetzt an diesen Fehler auch einfach erinnere, wie schnell er passieren kann. Also wir haben einfach immer Learnings gezogen. Wir haben nichts prämiert, weil also die Idee ist cool, schrillster Fehler. Was ich aber tatsächlich, das war zwei Firmen vorher, das war nämlich genau da, wo dieser große Fehler passiert ist. Wir haben damals einen Fehler-Newsletter eingeführt. War auch total spannend. Wir haben einmal in dem Monat, habe ich dann einen Fehler-Newsletter gemeinsam mit der Abteilungsleitung entwickelt. Und der ging dann sozusagen an alle raus. Ist auch vollkommen egal, wer an diesem Fehler beteiligt war und wer diesen Fehler verursacht hat. Es spielt keine Rolle, sondern es ging nur darum, was ist passiert und was machen wir jetzt in Zukunft anders. Das heißt, ich habe aus diesem Ursprungsfehler einmal dieses Thema Fehler-Newsletter zu sagen, hey, was hat sich jetzt verändert dadurch oder gebt da vielleicht mal besonders Acht drauf. Und vor allem auch immer unterlegt, was hat es jetzt auch der Firma gekostet an Zeit und an Geld, dass es auch mal ein Fehler in einem Verhältnis steht. Natürlich auch dann später, wie gesagt, in meinen eigenen kleinen Teams oder parallel immer sozusagen, wir besprechen es im Team, was ist passiert. Es gab nie, und das ist mir auch ganz wichtig, es gab nie ein Fingerpointing, der hat es getan, weil das bringt uns alle keinen Schritt weiter, sondern einfach wirklich nur sachlich, was ist passiert und jetzt, was machen wir in Zukunft anders.
Und wenn du da jetzt noch, dich nochmal so dran zurückerinnerst, hat das in irgendeiner Form oder in welcher Form die Stimmung im Team auch verändert und beeinflusst oder?
Es ist also die Stimmung extrem in der Form, nicht in Form von Stimmung, sondern es war ein so vertrautes Miteinander. Also das war dann mit einer Zeit bei vielen Teams, ich musste gar nicht mehr bis zur Woche warten, weil der Fehler ist passiert und schon haben sie es per Mail in den Kreis getragen oder zu der Zeit saßen wir noch alle wirklich im Büro. Das heißt, dann wurde es kurz im Büro schnell besprochen oder schon bekannt gegeben. Also sie hatten einfach eine wahnsinnige Lust drauf, Wissen zu teilen. Und das ist für mich ja das Thema. Wir reden über Fehler. Für mich geht es eigentlich in dem Moment mehr darum, einfach Wissen zu teilen. Und wir haben uns ja über den E-Trainer kennengelernt. Das ist ja so meine ganz große Leidenschaft, Wissensmanagement zu betreiben und über Fehler zu sprechen, ist ein Teil von Wissensmanagement.
Ich kenne auch die Methode, diese 5W-Methode. Also man fragt, wenn ein Fehler passiert ist, warum, 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 warum? Und man kommt vom Großen aufs Kleinen. Erst schaut man, boah, das muss irgendwie ein Riesen, irgendwie eine ganz schlimme Ursache gehabt haben, die man gut greifen kann. Und am Ende war es vielleicht beim letzten Warum, ja, ich habe gerade an was anderes gedacht, an zu Hause und habe da jetzt was missachtet. Und deshalb ist es passiert. Musstet ihr in der Runde auch dem nachgehen, warum, wieso, weshalb das jetzt dazu gekommen ist? Also Ursachenforschung betrieben.
Das ist total spannend. Wir haben die Ursachenforschung tatsächlich nicht betrieben, weil die Mitarbeiter haben es von selbst aus ja schon, wie sie den Fehler vorgestellt haben, auch die Ursache schon mitgeliefert. Das heißt, die haben
Super.
in sich diese Ursachenforschung schon betrieben. Und ich bin, wenn der Grund bekannt ist, warum es passiert ist, ja, wobei das war ja, warum nicht so gerne mag, wegen der Rechtfertigungshaltung, war es mir einfach immer viel wichtiger, okay, was muss ich ändern? Also wir haben immer viel mehr in diese Zukunft geguckt. Und dadurch, dass es ja die Fehler der, also wir haben nie über Fehler von anderen Abteilungen gesprochen, ja, wenn dann war die andere Abteilung höchstens mit dabei, sondern uns ging es tatsächlich primär, was ist mir als Person auch passiert, ja. Wo habe ich was falsch eingegeben? Wo habe ich vielleicht eine falsche Information weitergeleitet? Teilweise aus Unwissenheit. Also gibt es ja ganz viele Facetten.
Ja, spannend. Vielen Dank, Tanja. Sag mal, wenn du jetzt an deinen Fehler zurückdenkst, an diese 500.000, die du da versenkt hast, hast du gesagt, du hast ganz schön schlaflose Nächte auch gehabt. Gab es seitdem noch mal so eine Situation, wo du was vergeigt hast und deswegen auch nicht schlafen konntest, oder hast du das sozusagen verarbeitet inzwischen und in so eine gute Methode münden lassen?
Es ist tatsächlich so, ich habe tatsächlich seither nie mehr schlaflose Nächte gehabt, weil es war für mich einfach dieser ganz große Change in meinem Leben. Also erstens, steh zu deinen Fehlern, dann es gibt für alles eine Lösung. Und für mich war es immer so, ich habe es nie mutwillig oder böswillig getan. Und deswegen kann ich mich auch sozusagen von dieser Schlaflosigkeit rausnehmen, wo ich sage, ich habe mein Bestes gegeben im Job oder in welchem Verhältnis auch immer. Und es ist mir trotzdem was passiert. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Ich bin auch nur ein Mensch. Und deswegen kann ich das heute total entspannt und ruhig schlafen, weil es für mich immer das Thema gibt, es gibt eine Lösung und es geht weiter. Und an der Lösung arbeite ich natürlich dann auch schon mit. Ja, und ich möchte auch meine Fehler beheben und korrigieren und werde meine ganze Leidenschaft und Ressourcen da dann auch natürlich darauf legen, dass die einen Schaden haben, dass für sie es auch wieder alles gut wird. Aber schlafen kann ich deswegen trotzdem extrem gut.
Liebe Tanja, vielen Dank bis hierher. Jetzt kommt nämlich zum Schluss noch eine ganz andere Frage, die hängt schon aber auch ein bisschen damit zusammen. Wenn du jetzt dran denkst, gut, du kannst schön schlafen, dann möchte ich gerne wissen, hast du eigentlich irgendwas, was du total gerne isst, also was du gerne abends meinetwegen zu dir nimmst, worauf du dich morgens schon freust oder was deiner Seele auch gut tut? Also nee, schlafen ist wichtig, essen auch. Hast du da was, was dich sozusagen ganz fröhlich ins Bett sinken lässt?
Ganz viel Süßigkeiten. Aber nicht in der Form der Nervennahrung, sondern wirklich, dass es Genuss ist. Also ich liebe es, süß zu essen. Also das ist so für mich die Krönung am Abend. Aber generell liebe ich tatsächlich es, wenn man so ein kleines italienisches, ich nenne es immer kleine italienische Schweinereien, hier ein bisschen Parmaschinken, hier ein bisschen guten Käse, ein paar schöne Oliven dazu. Das ist das, wo ich sage, das ist für mich echt ein schöner, perfekter Abend.
Oh, toll. Also das darf jetzt wirklich auch als Anregung dienen für alle, die zuhören, weil wir haben jetzt schon eine ganze Bandbreite von verschiedenen Rezepten, von Ideen und das jetzt mit dem italienischen Abend. Man sagt ja auch Dolce Vita. Hm? Passt doch. Also Tanja, ich danke dir sehr. Heute Abend werde ich dran denken und mach mal so einen Schlenker beim Italiener vorbei und dann werde ich heute Abend an dich denken und vor allen Dingen auch an das schöne Gespräch mit dir.
Dankeschön, Kerstin.
Also, als an alle, die jetzt zugehört haben, herzlichen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören und dann sagen wir, Tanja und ich, tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Herzlichen Dank für dein aufmerksames Zuhören und deine kostbare Zeit. Wenn du noch 3 Minuten Zeit hast, kannst du dir noch ein Beispiel für die 5-Why-Methode anhören. Sie kommt gleich im Anschluss. Auf jeden Fall hoffe ich, die heutige Folge hat dir gefallen. Ich freue mich übrigens, wenn du eine Idee hast, welches Führungsthema bzw. welche Fehler ich mal aufgreifen sollte. Auch dürfen sich gerne Personen bei mir melden, die von ihrem Führungsfehler berichten möchten. Aber wenn nicht, ist das auch okay. Und falls du aber ganz andere Fragen hast oder Unterstützung in deinem Alltag als Führungskraft suchst, auch dann melde dich gerne bei mir. Wir verabreden uns dann einfach in Zoom und schauen, wie die richtige Strategie für dich aussehen könnte. In den Shownotes findest du die Kontaktwege zu mir. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir genussvolle Tage. Tschüss, tschüss. Fünfmal warum? Oft stehen wir vor einem Problem und haben Gott sei Dank schnell eine Lösung parat. Aber oft merken wir, dass die Lösung gar nicht die eigentliche Ursache behebt, also haben wir das Problem noch immer. Der japanische Erfinder Toyoda Sakishi hat aus diesem Grund die sogenannte 5-Why-Methode entwickelt. Diese Methode findet vor allem im Qualitätsmanagement Anwendung. Die 5-Why-Methode stellt den Zusammenhang her zwischen Ursache und Wirkung. Mithilfe spezieller Warum-Fragen kann man nämlich herausfinden, welche Ursache einem Problem eigentlich zugrunde liegt. Laut Toyoda geht es dabei weniger um die Anzahl der Fragen, sondern eher darum, die richtigen Fragen zu stellen. Also ob wir nun 2, 5 oder 10 Fragen benötigen, bis wir endlich die Ursache gefunden haben, das ist eigentlich eher unerheblich. Die 5-Why-Methode funktioniert aber nur, wenn die Fragen sehr präzise gestellt werden. Und da liegt auch die Schwierigkeit in der Methode. Wir müssen nämlich auf der reinen Sachebene bleiben, obwohl viele Probleme auf menschlichen Fehlern beruhen. Also bei den Fragen dreht es sich dann nämlich nicht um das eigentliche Fehlverhalten, sondern darum, wie es dazu gekommen ist, also die Ursache. Bildlich gesprochen konzentrieren wir uns nicht auf das Verbrechen, sondern auf die Detektivarbeit. Ich gebe hier mal ein Beispiel. Stellen wir uns eine Arztpraxis vor, die aus alten Räumlichkeiten in neue umgezogen ist. Seit dem Umzug in diese neue Praxis wurde für die Rezeption eine junge Kollegin zusätzlich eingestellt, um die bisherige MFA, also medizinische Fachangestellte, die schon lange Jahre zum Team gehört, zu entlasten. Denn man erhofft sich, nach dem Umzug zusätzliche Patienten zu gewinnen und die sollen natürlich gut aufgefangen werden. Das Problem, die Kolleginnen verstehen sich nicht. Häufig kommt es zu Auseinandersetzungen, was inzwischen auch die Patienten bemerken. Jetzt kommen wir zur Methode. Wir werden jetzt Fragen stellen und dann sehen wir, wie weit wir zu der Ursache vordringen. Frage 1. Warum kommt es zu Auseinandersetzungen? Antwort: Weil sich beide Mitarbeiterinnen nur schlecht auf ihre Aufgaben konzentrieren können. Frage 2. Und warum können sich die Mitarbeiterinnen schlecht auf ihre Aufgaben konzentrieren? Antwort: Weil die Patientenabwicklung trotz Personalaufstockung hektischer geworden ist. Frage 3. Warum wird die Abwicklung an der Rezeption von beiden als hektisch empfunden? Antwort: Vor allem, weil der Geräuschpegel extrem laut ist. Die junge MFA, die das Telefon bedient, muss gegen die altgediente MFA, die die Patienten in Empfang nimmt, anreden und umgekehrt. Frage 4. Warum schaukeln sich beide denn stimmlich hoch? Antwort: Weil es im Eingangsbereich hallt wie in einer Bahnhofswartehalle. Dies war nach Aussage der älteren Kollegin in der alten Praxis nicht der Fall. Frage 5. Warum besteht dieser akustische Unterschied? Antwort: Vermutlich, weil der Rezeptionsbereich hier erheblich größer ist, aber weitaus weniger Mobiliar hat, zum Beispiel, weil die Garderobe jetzt separat liegt. Frage 6. Warum sollte das die Akustik beeinflussen? Antwort: Weil sich dadurch bei allen Geräuschen der sogenannte Nachhall erhöht, dem größten Stressfaktor in der Raumakustik. Er wird wie bei einem Schwerhörigen durch lauteres Sprechen kompensiert. Hier zeigt das Ergebnis, dass weder Kompetenzgerangel noch Animositäten die Gründe dafür sind, dass die Kolleginnen gar nicht als Team zusammenwachsen. Die Kolleginnen verstehen sich lediglich akustisch nicht, weil es in ihrem Arbeitsbereich einfach zu laut ist. Die sachorientierte Art der Methode wird hier in diesem Beispiel deutlich, wo beide auf die Feststellung schauen, dass eine gegen die andere stimmlich anhalten muss. Auf Personenebene hätten sich die Kolleginnen gegenseitig vorgeworfen, zu laut zu sprechen und wären in Schuldzuweisungen stecken geblieben. Die Ursache für die Gereiztheit der Kolleginnen besteht also in der Raumakustik. Die Lösung könnte ein Akustikspezialist sein. Seine Maßnahmenvorschläge müssten nach Prüfung umgesetzt und anschließend bewertet werden. Im konkreten Praxisalltag könnte das heißen, verstehen sich die Kolleginnen auch in Hochzeiten, beziehungsweise können sie beide ungestört und ohne Stress ihre Arbeit ausführen? Wenn ja, entsteht im besten Fall ein neues Dreamteam an der Rezeption. Also man sieht, bestimmte Faktoren sind zu berücksichtigen, worauf man achten muss.